das ist der ICF Basel Podcast.
Vielen Dank.
Was für eine Freude, dich hier zu haben. Wir haben uns, wie gesagt, vor einigen Monaten im Sommer zum ersten Mal gesehen und die Umstände waren alles andere als verheißungsvoll. Das war der Abend. Wir haben uns an dem Abend verabredet, als Deutschland aus der WM rausgeflogen ist.
Ja.
Das war ein bitterer Moment.
Ja, ich habe mich ja gefragt, ob es da kausale Zusammenhänge gibt. Ne? Wenn ein Schweizer kommt und Deutschland scheidet aus und mein Lieblingsclub steigt ab und überhaupt fast so ziemlich ein Desaster. Ne?
Genau, aber wir haben uns gefangen und haben einen sehr schönen Abend zusammen verbracht mit vielen Gesprächen über Theologie und Kirche und Glaube und Leben und alles. Thorsten Dietz war auch dabei, der kommt nächsten Sonntag übrigens zum Predigen.
Unbedingt kommen, ja. unbedingt kommen.
Genau.
Großartiger Typ.
Genau wie du. Du bist, du bist Theologe, du bist Professor für praktische Theologie an der CVJM Hochschule in Kassel und beschäftigst dich auch schon seit vielen Jahren gerade mit so Fragen um Jugendkultur, auch um Fragen um Kirche und Jugend. Woran liegt es denn, dass Jugendliche aus den Kirchen abmarschieren oder dass es den Kirchen oft nicht mehr gelingt, Jugendliche für den Glauben zu begeistern?
Deshalb bin ich ja hier, um was zu lernen jetzt.
Nee, aber du passt hier hin, weil du dich wirklich mit einem Herzensanliegen auch von ICF seit Jahren beschäftigst. Und ich freue mich sehr auf deine Predigt. Ich will dir kurz drei Fragen dir noch stellen, so um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Zuerst vielleicht mal...
Ich habe keine Brusthaare, ich könnte zum Sport.
Du könntest an den...
Entschuldigung.
Ja, so genau wollten wir es jetzt auch wieder nicht wissen, aber ist ja gut. Tobias, von wem würdest du dir gern mal die Meinung sagen lassen oder mit wem würdest du gern mal ein Gespräch führen?
Also eine Person, die ich sehr, sehr schätze, die ich nie kennengelernt habe und die schon verstorben ist, ist Nelson Mandela. Und ich glaube, wenn ich mal so eine Nachhilfestunde in Leben und Glauben nehmen dürfte, würde ich gerne ihn wählen. Ich finde ihn eine der faszinierendsten Persönlichkeiten. Ich bin selbst seit 20 Jahren jedes Jahr in Südafrika, weil ich dort an der Uni auch arbeite. Und dieser Mann, der Jahrzehnte in Isolationshaft war, unberechtigterweise in einem Unrechtsregime der Apartheid und dann rausgekommen ist und Gottes Barmherzigkeit und Liebe so gelebt hat, dass ein ganzes Volk mitgerissen hat und eine friedliche Revolution stattgefunden hat und ein neues Südafrika geboren wurde. Genau, von ihm würde ich mir sehr gerne mal die Meinung sagen lassen.
Sehr cool. Eine andere Frage, die in Richtung Kirche geht, worin liegt deine Hoffnung für die Kirche begründet, falls du eine hast?
Also ich habe eine Kirche, in die ich gehe und ich habe Hoffnung. Ja. Die Hoffnung liegt vor allen Dingen, weil Gott Kirche im Herzen hat. Also ich glaube, das ist für mich das Entscheidende, nicht weil wir so gut sind, nicht mal, weil ICF so gut ist, sondern weil Gott so gut ist und weil er groß ist und weil er Kirche liebt und weil Kirche Teil seiner großen Mission und Geschichte in dieser Welt ist. Und das macht mir Hoffnung und darauf verlasse ich mich.
Wow, jetzt die tiefste Frage zum Schluss.
Okay.
Was ist los mit dem deutschen Fußball?
Die Lieblingsfrage der Schweizer. Der deutsche Fußball ist in der Krise und das ist vielleicht auch gut so. Man kann nicht immer nur gewinnen. Ja, wir sind Weltmeister gewesen und jetzt ist der deutsche Fußball eben mal nicht so gut. Und das macht nichts. Ich stehe grundsätzlich bereit als Bundestrainer aber ansonsten.
Ich werde das weiterleiten. Tobias, ich freue mich sehr auf deine Predigt. Es ist eine Freude und ein Vorrecht, hier zu sein.
Danke, es ist mir eine Freude und Ehre, hier zu sein bei euch. Endlich Urlaub. Lange drauf gewartet, jetzt ist er da. Alles perfekt. Strand, Kinder spielen, das neue Buch ist da, auf das ich mich die ganze Zeit schon gefreut habe. Erste Seite geht gleich gut los. Und dann plötzlich höre ich Schreie. Ich denke so, was? Was ist denn das? Guck, sehe nichts. Na gut, weiterlesen. Plötzlich wieder Schreie. Ich gucke um mich herum, keiner nimmt Notiz. Und plötzlich doch sehe ich da im Meer, da ist jemand am Ertrinken. Ich denke so, was? Das fängt ja gut an. Ich spring rein, schwimm hin, ziehe die Person raus mit letzter Kraft. Boah, liege auf dem heißen Strand. Nochmal gut gegangen. Ich wieder zu meinem Handtuch, wieder zu meinem Buch. Alles ist wieder gut. Kaum fange ich an zu lesen, wieder schreie. Ich denke, das kann doch gar nicht sein. Wieder gucke ich mich um. Keinen interessiert es. Alle spielen weiter, lesen, machen was. Ich denke, das kann doch nicht sein. Ich springe wieder ins Wasser, junge Frau. Ich ziehe sie mit letzter Kraft raus. Bin jetzt schon ein bisschen desillusioniert. Gehe gar nicht mehr zu meinem Handtuch. Und plötzlich sehe ich dort vorne wieder Schreie, Hände, noch mehr Schreie. Ich denke, das kann doch alles gar nicht sein. Bin ich hier im falschen Film oder was? Überall sind Ertrinkende. Ich drehe mich rum und überlege, wo kommen die her? Ich laufe den Strand entlang und sehe einen großen Felsen, gehe näher ran und sehe oben eine riesige Maschine, die Menschen runterwirft. Ich denke, was soll ich jetzt machen? Gegen diese riesige Maschine, da habe ich gar keine Chance, soll ich noch ein paar retten? Aber ich kann gar nicht alle retten. Wie paralysiert stehe ich da. Ich gebe zu, die Geschichte ist so nicht genau passiert. Aber sie passiert. Und zwar Tag für Tag mitten unter uns. Wir leben in einer Welt, in der vieles nicht in Ordnung ist. Wir leben in einer Welt, in der eine große Maschinerie an Ungerechtigkeit Menschen in den Tod stürzt. Wir leben in einer Welt, wo Menschen ertrinken im Mittelmeer und noch an vielen anderen Plätzen und keinen kümmert's. Heute ist der Sonntag für Freiheit. Heute ist der Sonntag für Freiheit, der in 42 Ländern dieser Welt gefeiert wird, in Tausenden von Gottesdiensten, und wir sind einer davon. Wir hier in Basel denken heute darüber nach. Und es ist nötig, diesen Sonntag für Freiheit zu feiern, daran zu denken, weil laut dem Global Slavery Index momentan 40,3 Millionen Menschen als Sklavinnen und Sklaven leben. Und durch die Globalisierung sind wir längst mit denen verbunden. Auch wenn uns das nicht passt, auch wenn uns das nicht gefällt. Durch die Kacheln in unserem Bad, durch das Coltan in unserem Handy, durch die Kleider, die wir tragen. Und heute hat die Organisation International Justice Mission diese weltweite Bewegung ausgerufen. Das hat gestern schon angefangen mit einem Walk of Freedom in 45 Großstädten dieser Welt. Sind Menschen ganz in Schwarz und mit zugeklebtem Mund durch die Großstädte schweigend gezogen, um den Menschen ohne Stimme eine Stimme zu geben. Um auf die hinzuweisen, die wir sonst in unserem Alltag auf unseren Stränden so oft vergessen. Und so geht es mir zumindest, dass ich darüber schockiert bin. Schockiert auf der einen Seite, dass wir so viel Unrecht haben auf dieser Welt. 35 kriegerische Konflikte, riesige Flüchtlingsströme, Millionen von Menschen, die alles verloren haben und leichte Beute sind für den Raubtierkapitalismus unserer Zeit. Aber ich bin genauso erschrocken und traurig über mich selbst. Dass das schleichende Gift der Konsumgesellschaft mich Stück für Stück lähmt. Dass ich da sitze an meinem Strand und meine Ruhe will und sage, ach, lasst mich doch in Ruhe. Und ich die Kopfhörer suche, damit ich diese Schreie nicht mehr höre. Aber heute und in diesem Gottesdienst wollen wir die Kopfhörer unseres Alltags mal wegnehmen. Nicht, weil wir ein schlechtes Gewissen haben sollen, sondern weil Gott sagt, ich bin ein Gott der Gerechtigkeit. Ich bin der, der die Stimme und die Schreie der Unterdrückten dieser Welt hört. Weil Gott sagt, dafür bin ich da. Weil er das sagt in seinem Wort. Gott hört die Schreie der Unterdrückten. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus dem Land hinausführe in ein gutes und weites Land. Eine verrückte Geschichte. Das Volk Israel, Gottes Volk, war in Gefangenschaft, war in Sklaverei gekommen und hat gestöhnt und geächtzt unter dem Druck und der Ungerechtigkeit, das ihm widerfahren ist. Und Gott sagt, ich habe das Elend gehört. Damals habe ich es gehört, diese Schreie von dem Volk Israel. Und heute höre ich das, wo Menschen unterdrückt und versklavt sind. Ich bin der Gott der Gerechtigkeit. Und damals hat er sich jemand ausgesucht und hat gesagt, jawohl, meine Gerechtigkeit, die soll sich zeigen. Ich möchte dieses Volk herausführen und ich suche mir Menschen dazu aus, die mir helfen. Ich suche Leute, die sagen, jawohl, wer möchte Teil meiner Gerechtigkeit sein? Und er hat sich einen ausgesucht, den größten und stärksten und mächtigsten dieser Welt. Nein, es war ein Schafhirte, ein Mörder zudem. Und reden konnte er auch nicht. Jedenfalls nicht gut und nicht öffentlich. Man sagt, er habe gestottert. Und den Beruf, der dem begegnete. Und das ist eine tolle Geschichte im zweiten Buch Mose, wenn du mal Zeit hast, lest das. Gott sucht sich Mose aus und Mose hat eine Ausrede nach der anderen. Und es geht kapitellang, wie Gott sagt, ich habe dich ausgesucht, du sollst mein Volk aus der Gefangenschaft führen. Und Mose sagt, ja, nein. Das gibt's gar nicht. Da kommt der große Gott und sagt, ich will dich gebrauchen. Und Mose sagt, nein, ich kann nicht reden, ich bin nicht geeignet, ich bin Schafhirte, ich habe was anderes zu tun. Und Gott sagt, okay, ich gebe dir Leute, die dir helfen. Ich gebe dir ein bisschen Zaubertricks. Ich gebe dir alles Mögliche. Und Mose sagt, lieber wieder den Kopfhörer auf. Lieber wieder den Kopfhörer auf. Lieber nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Und am Ende sagt Gott zu Mose, wenn du das tust, verspreche ich dir, ich werde bei dir sein, bei allem, was du tust. Egal wie schwierig es wird, ich werde bei dir sein. Das ist mein Versprechen. Du bist nicht alleine. Egal wie groß das Unrecht dieser Welt ist, du bist nicht alleine, ich gehe mit dir. Und dann sagt Mose, okay, Deal. Deal. Und Mose macht sich auf den Weg und nimmt seinen Bruder Aaron mit. Und gehen zu den Mächtigsten der Mächtigen und gehen zu auf diese Maschine der Ägypter. Und gemeinsam mit Gott führen sie das Volk raus aus der Sklaverei. Eine unglaubliche Geschichte. Und das ist nicht nur eine Geschichte, die historisch wichtig ist, sondern eine Geschichte, die tief in der DNA des Volkes Israel bis heute verankert ist. Eine Geschichte, die sie immer noch feiern, jedes Jahr bis heute mit dem Passachfest. Wo sie sich daran erinnern, wer sind wir? Wir sind diejenigen, die Gott aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und an diesen Gott glaubt Israel, an diesen Gott glauben wir, diesen Gott beten wir an. Und in Anbetungslieder, ja, wir folgen dem Allmächtigen, jeder muss sich beugen, jawohl, wir schaffen das, da singen wir das leicht. Aber wenn wir diese Maschine sehen und am Strand sind, im Alltag des Lebens, da fällt es zumindest mir unglaublich schwer. Da fällt es mir unglaublich schwer. Aber ich möchte mich auf diesen Gott verlassen. Diesen Gott, der sagt, ich bin Gerechtigkeit. Nämlich durch diese Geschichte von Mose, von dem Volk Israel und den Ägyptern, da lernen wir auch über was? Über das Wesen Gottes, wer Gott ist. Über seine Passion, über seine Mission, über seine Barmherzigkeit, über seine Sensibilität, über das, dass er die Schreie hört, der Unterdrückten und sagt, es ist mir nicht egal. Es ist mir nicht egal. Und das ist nicht nur eine Geschichte. Gott hat viele Völker rausgeführt aus der Gefangenschaft, lesen wir in der Bibel. Überhaupt ist die Bibel voll von Aktionen, wo Gott sich gegen Ungerechtigkeit einsetzt. Ich mag ja die Briten, vor allen Dingen ihren Humor. Eigentlich mehr den Humor als die Briten, aber das ist auch egal. Die Amerikaner, die haben eine Bibel rausgebracht, in der waren die Jesus-Worte so schön rot. Immer wenn Jesus was Schönes sagt, rot. Die Briten haben gedacht, das ist toll, Aber was kann man auch anders machen? Und sie haben eine Bibel rausgebracht, wo alle Stellen, wo Ungerechtigkeit beschrieben wird und Gott darauf reagiert in der Bibel, rot markiert sind. Weil wir das oft vergessen. Wir sind in unserer individualistischen Gesellschaft oft nur auf uns fixiert. Hauptsache mir geht's gut. Und wir vergessen, dass wir in einen sozialen, politischen Kontext gestellt sind, für den sich Gott interessiert. Und wir haben diese Bibel in Deutsch rausgebracht. Und das ist total spannend, weil es sind über 3000 Verse markiert. Durch die ganze Bibel hindurch. Überall. In jedem Buch der Bibel geht es um Gerechtigkeit. In jedem Buch der Bibel, im Alten und Neuen Testament, sind Verse markiert, wo Gott sagt, ich kann diese Ungerechtigkeit nicht stehen lassen. Und ich möchte etwas dagegen tun. Meine Liebe zeigt sich, indem ich für Gerechtigkeit kämpfe. Und der Freiburger Religionspädagoge Fulbert Stefinski hat das mal so wunderschön gesagt, das muss ich leider zitieren, weil ich hätte es nicht besser sagen können. Gerechtigkeit ist strukturell gedachte Liebe. Gerechtigkeit ist strukturell gedachte Liebe. Gottes Liebe zeigt sich, wie wir miteinander umgehen. Das fängt im Kleinen an, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz, in dem, was wir einkaufen, was uns wichtig ist. Gottes Liebe zeigt sich auch in unserem sozialen Miteinander. Und in Israel war das ganz wichtig. Nachdem Gott sie ins neue Land geführt hat, wollten sie das leben. Und sie haben sich Gesetze gegeben. Und Gott hat gesagt, passt mal auf, denkt daran, bei allem, was ihr tut. Und ich möchte, dass ihr diese Gerechtigkeit tief in eurem Herzen, in eurem Leben, in eurem Alltag verankert habt. Und ich möchte, dass sich das durch alle Beziehungsebenen eures Lebens durchzieht. In der Beziehung zu mir, sagt Gott, aber auch in der Beziehung zu dir selbst, zu deinem Nächsten und zur Schöpfung. In allen vier Beziehungsebenen geht es Gott darum, dass er Teil ist. In allen Beziehungen, wie wir sie leben, zeigt sich, wer Gott ist in unserem Alltag. Aber wir wissen auch, dass diese vier Beziehungsebenen gestört sind, verfremdet sind, dass sie manchmal richtig kaputt sind. Nicht nur zwischen Gott und uns Menschen, sondern auch zu mir selbst und auch zu den Menschen um mich herum. Jetzt meine Frau da wäre, die könnte ein paar Sachen über mich erzählen. Aber auch zur Schöpfung und zur Natur. Und deshalb ist die Bibel Gottes große Geschichte der Wiederherstellung dieser vier Beziehungsebene. Darum geht es in jedem Buch der Bibel. Wie Gottes Liebe hineinkommt, heilend hineinkommt in diese Strukturen. Hineinkommt in die Beziehungen, unter denen wir manchmal selbst leiden. Und sagt, jawohl, ich bin gekommen, diese Beziehungen wiederherzustellen. Und im Alten Testament gibt es ein wunderbares Wort für. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Das heißt Shalom. Schon mal gehört, oder? Ja, zwei, drei. Shalom kennen wir so als Gruß. Im Hebräischen steht da eigentlich Shalom. Hallo, wer bist du? Aber das geht dann noch weiter. Steht was zwischen uns? Steht was zwischen uns? Also damals schuldig dir noch eine Kuh oder sowas. Ja? Und dann kann der andere sagen, ja, da steht was zwischen uns. Die Beziehung ist gestört. Und der Shalom muss wiederhergestellt werden. Und dann konnte man darüber reden, man konnte das tun und der Shalom wurde wiederhergestellt. Und das ist die große Vision Gottes, den Shalom dieser vier Beziehungsebenen wiederherzustellen. Und er hat den Israeliten damals ganz praktische Gesetze gegeben. Die sind uns heute ein bisschen fremd, die haben wir auch wieder vergessen. Aber das finde ich total faszinierend. Und es gab das Sabbatgebot. Das kennen wir Sonntag bei uns, ja, treffen wir uns hier, Celebration, wunderbar. Aber die anderen Sachen, es gab zum Beispiel ein Abgabegebot alle 3 Jahre, wo ein Teil der Ernte für die Witwen und Waisen abgegeben werden musste und für die Priester, also für die Hauptamtlichen, die dem Volk gedient haben. Warum? Weil die nicht selbst verdienen können, damit die nicht zu kurz kommen. Das war sowas wie die erste Sozialversicherung, ja, in der Geschichte. Dann gab es das Sabbatjahr, alle 7 Jahre. Da wurden alle Sklaven wieder freigelassen. Im Jahr 5 und 6 vor dem 7. Jahr ist der ganze Sklavenmarkt im Orient zusammengebrochen. Es ist unglaublich, weil alle Preise in den Keller gegangen sind. Warum? Weil Gott sagt, alle Menschen sollen immer wieder eine Chance bekommen. Immer wieder. Und es ging sogar so weit, dass alle 7 Jahre die Äcker ein Jahr brach lagen, damit sich die Schöpfung erholt und nicht ausgebeutet wird. Oder alle 50 Jahre gab es das Jubeljahr. Da ging aller Grundbesitz wieder zurück an die ursprünglichen Besitzer. Warum? Weil in einer Agrargesellschaft so jede Familie neu leben kann und wieder neu anfangen kann. Heute würden wir sagen, es ist unglaublich. Ja, eine Bankenkrise wäre so gar nicht möglich. Eine Kapitalismusbremse, ja, im Alten Testament. Warum? Weil Gott sagt, meine Liebe soll sich zeigen, wie ihr lebt, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr darauf achtet, was wichtig ist. Und das fordert mich heraus. Es ist nicht das Ziel, dass ich jetzt sage, wir sollen diese Gesetze genauso wie im Alten Testament umsetzen. Nein, ich glaube, darum geht es nicht. Sondern es geht um viel mehr. Es geht nämlich um eine Haltung. Es geht um eine Haltung, wem gehört das Land? Wem gehört der Besitz? Wie gehen wir damit um, wenn wir wissen, dass Sklaven für uns arbeiten? Uns hat das als Familie die letzten Jahre immer wieder beschäftigt. Und das ist schwierig. Und oft war ich derjenige, der den Kopfhörer wieder genommen hat und gesagt hat, ich will das gar nicht hören. Aber wir haben angefangen, in kleinen Schritten zu überlegen, okay, erst vielleicht zum Markt gehen, zum Lokalen und dann zum Discounter. Vielleicht den fairen Kaffee kaufen und eine Tasse weniger trinken. Statt 3 Shirts zu kaufen, nur noch 2, aber dafür Fair Trade. Und jetzt sagt ihr vielleicht, naja, also kann man damit was machen? Ja, wenn alle mitmachen. Ich war selbst in Äthiopien und habe mir das angeschaut, wie die Kaffeeplantagen, wie der Unterschied ist. Weil das Geld, das zum Beispiel durch Fair Trade zusätzlich eingenommen wird, kriegen nur zum Teil die Bauern direkt und ein anderer Teil geht in eine sogenannte Genossenschaft. Und da werden Straßen mitgebaut, Krankenhäuser, Schulen, Bibliotheken. Strukturell gedachte Nächstenliebe. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir nicht immer nur an uns selbst denken. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt mit schlechtem Gewissen irgendwie sagen, ach, der Herr gönnt uns ja aber gar nichts, nur weil wir die reichen Deutschen und Schweizer sind und wir haben halt am meisten Geld auf der Welt, aber wir brauchen es halt auch. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir alles brauchen. Ich finde das toll hier, dass ihr in ICF sagt, jawohl, wir machen auch solche Schritte. Und ich muss sagen, deshalb liebe ich den ICF Basel. Weil da ganz praktisch zum Beispiel der Flohmarkt ist, wo man nochmal was tun kann, ganz praktisch. A, Klamotten muss man nicht mehr neu kaufen. Gibt es tolle Sachen, ich habe heute Mittag extra mal geguckt. Ja, könnt nachher mal gucken, stimmt. Unter der Woche gibt es Deutschunterricht für Geflüchtete und so weiter. Es ist gut, wenn wir das, was wir sind und haben, lernen zu teilen. Weil das ist ein Prinzip dieses Reiches Gottes, wie Gott das nennt. Reich Gott ist ganz anders, ist die ganz andere Logik. Ich bekomme mehr, indem ich noch mehr mir aneigne, sondern es vermehrt sich etwas, indem ich teile. Das ist, Reich Gottes hat eine ganz andere Logik. Und diese Logik, die verändert die Welt. Da zeigt sich diese Gerechtigkeit Gottes. Und ich wünsche mir das, dass das bei mir sichtbar wird, aber auch bei euch und bei allen Christinnen und Christen weltweit. Dass nicht nur 42 Länder einmal im Jahr einen Gottesdienst feiern, wo man daran denkt, sondern dass wir täglich Gottesdienst feiern. Weil ich glaube, gerecht handeln ist Anbetung Gottes. Gerecht handeln ist Anbetung Gottes. Und ich freue mich über Anbetung mit Lobpreis, weil da begegnet mir Gott und das ist gut und wichtig, da darf ich ihn spüren. Aber es geht weiter. Anbetung zeigt sich in meinem Alltag. In jedem kleinen Schritt, den ich tue. Und so viele Leute profitieren davon. Ich habe gesagt, dass International Justice Mission hier das organisiert hat, sozusagen weltweit. Und das sind vor allen Dingen Juristen, die kämpfen für Leute, die ungerecht behandelt werden und keine Chance haben. Wie zum Beispiel Claire. Claire hat mit ihrer Familie, ihrem Mann und ihren 5 Kindern ein paar Hektar Land gehabt in Uganda, hat dort Hirse, Mais, Bananen und Süßkartoffeln angepflanzt und damit konnte sie gut leben. Die Kinder konnten in die Schule gehen und ja, da war nicht viel übrig, aber es hat gereicht. Dann hat ihr Mann auf der Feldarbeit einen Herzinfarkt bekommen, ist gestorben. Und die Verwandtschaft und andere Leute haben ihr das Land weggenommen. Sie musste arbeiten gehen, die Kinder wurden von der Schule genommen, mussten mithelfen zu arbeiten. Und der ganze Mechanismus einer Witwe in Uganda heute hat sie getroffen. Und sie ist verarmt und keiner hat sich darum gekümmert. Bis IGM davon gehört hat und Anwälte geschickt hat, die vor Gericht gezogen sind und in Gerichtsverfahren mühsam diese paar Hektar Land zurückgeholt haben. Und sie ist dann mit ihrer Schwester zusammen dahin gezogen wieder und hat das Land mit ihren Kindern wieder bewirtschaftet. Halleluja. Ein kleiner Schritt und vielleicht sagst du, ja, das ist ein kleiner Schritt, aber viele andere Witwen in Uganda, denen wurde noch nicht geholfen. Ja, aber für Claire war es lebensentscheidend. Ihre Kinder haben eine ganz andere Perspektive. Und ich wünsche mir so, dass wir diese kleinen Schritte ehren in unserem Alltag und Organisationen unterstützen, die das Möglichkeit machen im Namen Jesu. Damit diese Gerechtigkeit Gottes, diese neue Gerechtigkeit, von der Jesus redet, damit die sichtbar wird mitten unter uns. Der Theologe Ulrich Bach hat mal gesagt, ohne die Schwächsten ist die Kirche nicht ganz. Ohne die Schwächsten ist die Kirche nicht ganz. Nicht ICF, nicht der Christustreff Marburg, wo ich hingehe, nicht die evangelische, katholische, orthodoxe Kirche. Es gilt für alle. Jesus ist gekommen für die Ausgegrenzten und Schwachen. Für die, die keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Für die, die vergessen sind. Für die, die niemand vom Strand aus sieht. Für die ist Jesus gekommen. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, hat er mir gesagt, aber die Kranken. Und wir dürfen diese Passion Jesu teilen. Wir dürfen da mitgehen. Und es gibt so viele Ausgegrenzte. Auch in unseren und gerade in unseren reichen Ländern. Es gibt nicht nur materielle Armut, es gibt auch soziale Armut, geistige Armut, kulturelle Armut. Es gibt Einsamkeit mitten unter uns. Sehen wir das noch? Wo ist das Gift der Konsumgesellschaft, des Egoismus, des Individualismus so tief, dass wir Erneuerung brauchen? Wo ist das, wo brauchen wir neu die Berührung Jesu? Dass wir unsere Augen wieder aufmachen und sehen und barmherzig sind. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Aussatz war im ersten Jahrhundert eine schwierige Krankheit, weil sie unglaublich ansteckend war. Und wenn die fortgeschritten war, mussten die Leute raus aus der Gesellschaft in Isolation vor die Stadttore und haben eine eigene Siedlung gehabt. Warum? Damit sie die anderen nicht anstecken. Und so einer kam zu Jesus. Und er warf sich vor ihm auf die Knie und flehte an, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen. Sagt Jesus, von tiefem Mitleid ergriffen. Da steht, da, die Gedärme drehten sich Jesus um. So war er voll Mitleid. Wann habe ich das letzte Mal so Mitleid gespürt? Wenn ich jemand gesehen habe, der ausgegrenzt war. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn, hüte dich, mit jemandem darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm, bring für deine Reinigung das Opfer da, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für dich sein. Das war damals so, dass die Priester, wenn jemand, der aussätzig war, geheilt wurde, dass der wieder eingegliedert werden konnte in die Gesellschaft, musste der Priester entscheiden. Und Jesus schickt ihn zum Priester. Der soll ihn wieder eingliedern in die Gesellschaft. Du bist nicht mehr der Außenseiter. Du bist nicht mehr draußen, sondern Jesus holt die Leute rein. Jesus holt die Leute rein in unserer Mitte. Wo sind die Leute hier in Basel? Wo sind die Leute, die gesellschaftlich übersehen werden? Wo sind die? Die sind willkommen hier. Ladet sie ein, nehmt sie mit. Habt keine Angst. Es ist was Verrücktes passiert. Normal sind die Aussätzigen ansteckend. Wenn sie jemand berühren, dann wird man sofort nicht nur krank, sondern im Judentum unrein. Unrein. Sofort. Bei jeder Berührung. Bei Jesus, was passiert? Es ist genau umgekehrt. Nicht der Aussätzige wird unrein, sondern er wird rein. Er wird gesund. Jesus hat eine ansteckende Gesundheit, die er weitergibt. Das Evangelium ist eine ansteckende Gesundheit des Glaubens. Nicht wir werden krank, wenn wir rausgehen, wenn wir mit Menschen reden, mit denen sonst keiner redet. Nicht wir sind dadurch, sondern wir bringen die Kraft Jesu zu den Menschen. Wir werden vielleicht krank, wenn wir nur unter uns bleiben. Wir werden vielleicht krank, wenn wir uns immer nur um uns drehen. Und ich muss sagen, hier predige ich zuerst mir selbst. Weil ich auch so ein Theologe bin, der sich ständig um sich selber dreht. Und ich brauche das ab und zu. Und ich habe eine fette, fette Ermahnung bekommen. Und eine Lektion von Hayo. Hayo war ein Obdachloser in Marburg, der jetzt verstorben ist, mit dem ich mich jahrelang einmal im Monat getroffen habe. Und wir haben uns getroffen, haben dann immer gegessen und Hayo war Psychiater mal in Marburg, hatte Familie und ist dann selbst schizophren geworden. Ganz tragisch. Und hat seine Praxis verloren, hat seine Familie verloren und hat seit 20 Jahren als Obdachloser auf der Straße gelebt. Und je nachdem, in welchem Zustand er war, welche Person er gerade war, konnte man sehr ernsthaft mit ihm reden und diskutieren. Das war möglich. Aber es konnte auch sein, dass er irgendeine andere Person gerade war und wir gemeinsam duckend vor den 7 Zwergen weggerannt sind, die Marburg gerade erobern wollten. Und Hayo hatte, ich glaube, alle Krankheiten, die ich mir nur so vorstellen konnte. Psychisch, aber auch körperlich. Er war mittlerweile ein alter Mann, gebrechlich. Und einmal im Monat gibt es in Marburg ein Heilungsgebet von verschiedenen Gemeinden. Und Hayo ist jeden Monat zu diesem Heilungsgebet gegangen. Und ich war darüber echt genervt und dachte so, Hayo, das bringt bei dir nichts mehr, sorry. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber das ist vergebene Liebesmühe, Entschuldigung. Ein bisschen Ehrlichkeit muss auch manchmal sein. Und er sagte, Tobi, du hast ganz viel nicht verstanden, auch das nicht. Ich gehe da nicht hin, damit ich körperlich geheilt werde. Ich gehe da hin, weil das der einzige Ort ist, einmal im Monat für 15 oder 20 Minuten, wo Christen sind, okay, die sind ein bisschen komisch, das gebe ich zu. Aber die legen mir die Hand auf und die beten für mich. Und ich spüre die Emotionalität und die Wärme und vielleicht sogar Gott. Das sind die einzigen Leute in Marburg, die mich berühren. Und ich war tief getroffen. Und ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt für das, was ich gedacht und auch gesagt habe. Warum? Weil ich immer so kurzfristig gucke. Ich traue Gott gar nicht zu, dass er viel mehr macht. Der viel tiefer ist, dass er wirklich berühren möchte, da wo wir unberührbar geworden sind, da wo wir uns eingemauert haben in unsere Vorurteile, in unsere Hoffnungslosigkeit, wo wir Ungerechtigkeit nicht mehr hören wollen, wo wir genervt sind, wo wir aufgeben wollen, da kommt Jesus und sagt, ich berühre dich, ich berühre dich und damit fängt es an. Geh und berühre andere. Und ich glaube, in einer Gesellschaft, die immer kälter wird, sind tatsächlich Berührungen etwas ganz Besonderes. Wo gibt es Menschen, die deine Aufmerksamkeit mal wieder brauchen? Deine Zeit. Mal jemand gesagt, wie wird Liebe buchstabiert in unserer Zeit? Z-E-I-T. Liebe zeigt sich in der Zeit, die wir mit Menschen verbringen. Christus ist gekommen als Erlöser und Befreier in diese Welt. Er möchte uns befreien von Konsum und Leistungszwang, von falschen Selbstbezügen, von Abstumpfung und Orientierungslosigkeit, von Anonymität und Vereinzelung. Das nennt Jesus das Reich Gottes. hier beginnt es auf Erden. Und wir wissen, ja, und ich weiß auch, es ist noch nicht vollkommen. Es ist noch nicht abgeschlossen. Und diese Zwischenzeit, die ist hart. Diese Maschine, sie ist unbarmherzig. Und die Menschen in Sklaverei, sie schreien. Aber Jesus sagt, wenn du nur Glaube hast wie ein Senfkorn, wenn du nur das Kleinste tust, wenn du nur ganz klein anfängst, will ich Großes draus machen. Will ich Großes draus machen. Es liegt nicht an uns, es liegt an einem großen Gott. Es liegt an den kleinen, aus kleinen Taten macht Gott Großes. Aus einem Mose, der störrisch war und nicht wollte und konnte, hat Gott Großes getan, das bis heute gefeiert wird. Und die Frage ist, bist du bereit, Ja zu sagen? Vielleicht beginnt es und du musst sagen, jawohl, Jesus, ich brauche zuerst deine Berührung. Ich brauche dein Mitleid. Ich brauche deine heilende Hand auf meinem harten Herz. Ja, vielleicht ist das der erste Schritt. Und der zweite ist, dass du hingehst. Hingehst und das teilst mit den Menschen um dich herum. Mit deinem Senfkorn, mit deinem kleinen Glauben, mit deiner kleinen Tat. Ich möchte beten mit uns. Herr, manchmal bin ich paralysiert, wenn ich die großen Maschinen dieser Welt sehe und fühle mich hoffnungslos, klein und überfordert. Aber du sagst, genau in diese Welt bin ich gekommen, um Befreiung zu schaffen. Genau hier bin ich gekommen, um Menschen zu berühren, die sonst keiner berührt, die weggeschubst werden. Und danke, Herr, dass das gilt. Es gilt für mich, für uns. Und dass du uns anrührst und dass du uns hilfst, dass unser Denken, unser Handeln sich verändert. Dass wir nicht auf uns gucken und unsere Kraft, sondern auf dich und deine Kraft. Weil du der Erlöser bist. Weil du bist der, der die Ketten befreit. Danke dafür, dass du gestorben und auferstanden bist. Und wir dir nachfolgen dürfen. Genau in dem. Amen. Amen und Shalom.